Taibo, Taibo.
Herzlich willkommen, liebe Awakening Man Familie. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit für dich und deinen Körper nimmst. Bist du angebunden zu der Essenz deiner göttlichen Kraft? Im Alltag gibt es ganz viele Ablenkungen. Und vielleicht lebst du an einem Ort, wo du energetisch einer starken Dynamik ausgesetzt bist. Es ist dann gar nicht so einfach, weiterhin im Center zu sein, im Zentrum deines Selbst. Und dann kommen die Fragen, wer bin ich, wie möchte ich als Mann sein, dir sehr gewaltig vor. Und dann gibt es dort noch das Gegenpol, die Weiblichkeit. Wie möchtest du dem Weiblichen begegnen? Wie möchtest du, dass das Weibliche auf dich reagiert? Und vor allem, wie möchtest du sein, wenn diese Präsenz beider Energien in der Biologie dann auch in deinem Ort zusammenkommen? Gar nicht so einfach, oder? Doch was ich dir sagen kann, ist, dass die Natur dich trägt. Und wenn du zurück zur Natur gehst, hast du die Möglichkeit, vielleicht in dir neue Facetten kennenzulernen. Du gewinnst eine neue Perspektive auf das Leben. Und so habe ich hier einen wunderschönen Mann an meiner Seite, der mit dir hier heute seine Lebensgeschichte teilt, um dir zu zeigen, wie wichtig es ist, dass du authentisch als Mann deinen Weg gehst und dass du dich auch zurückerinnerst und dir Momente schaffst, wo du wieder zurück in die Natur gehst, wo du vielleicht auch deine Vision so verkörperst, dass du den Mut findest, dass sie Realität wird. Und so begrüße hier mit einem energetischen Applaus aus deinem ganzen Herzen einen Bruder, der meinem Herzen schlägt. Rafa Martes von Gaia, Bali. Hello.
Whoa, whoa, whoa.
Hallo, so schön, danke schön, Robin, dass du mich heute hier empfangen hast. Ja, es ist eine ganz große Ehre. Vielen, vielen Dank.
Danke, dass du da bist und diesen Ruf gefolgt bist, um hier gemeinsam mit mir den Raum aufzubauen und energetisch zu halten, sodass wir über unterschiedliche Themen sprechen, wo unter anderem dann auch noch hinzukommt, wie wir vielleicht als Menschen sind, wenn wir neue Räume aufsuchen, andere Kulturen, denn dies ist auch momentan ein aktueller Teil deines Lebens. Und bevor wir hier tiefer eintauchen, würde ich gerne euch alle da draußen herzlich dazu einladen, den energetischen Raum hier mit uns gemeinsam zu bespielen. Und deswegen schau einmal, ob du in deinem Alltag pausieren kannst. Schau immer, ob du die Stopptaste drückst von dem Leben selbst und vielleicht hast du die Möglichkeit, die Augen zu schließen. Falls nicht, bleib wachsam im Außen und verbinde dich nochmal mit deinem Herzen. Und so lasst uns gemeinsam hier einen tiefen Atemzug erleben. Atme dafür ein. Und mit der Ausatmung schließe dann, wenn es dir möglich ist, deine Augen. Und dann spüre deinen Körper, spüre einmal, was gerade in dir präsent ist. Und das, was gerade ist, das macht dich lebendig. Also erlaube es dir, dass es sein darf. Und lausche unseren Worten mit einem präsenten Herzen. Rafa, jetzt wo du deine Augen geschlossen hast, was verzeichnest du in dir? Welches Gefühl ist gerade sehr stark präsent? Und was beschäftigt dich in deinem Leben?
Gerade fühle ich mich einerseits sehr geerdet, sehr offen, mein Herz ist sehr offen, weil du den Raum so wunderschön für uns bereitet hast. Andererseits fühle ich auch ein bisschen Aufregung, meine Geschichte jetzt heute teilen zu dürfen mit deinem Publikum, mit den Menschen, die dir vertrauen, weil mir diese Geschichte, mein Leben, den Punkt, wo ich jetzt gelangt bin, so viel bedeutet und es gerade anfängt, Früchte zu tragen. Ich sehr, sehr dankbar bin, dass du mir dafür den Raum und die Plattform schenkst. Vielen, vielen Dank.
Vielen lieben Dank für die Mitnahme in das, was sich dir gerade zeigt. Und das Schöne ist, dass das, was du gesagt hast, dass du in deinem Punkt, in deinem Leben dort stehst, wo die Früchte getragen werden von den Samen, die du vor Jahrzehnten eingepflanzt hast. Dass ich vom Inneren her auch an diesem Punkt gerade stehe und so dürfen wir gemeinsam hineinschauen in den Garten, den wir gepflegt haben und wir dürfen ihn inzwischen teilen mit der Öffentlichkeit und so freue ich mich aus ganzem Herzen hier gemeinsam mit dir sein zu dürfen. Und lieber Rafa, magst du vielleicht einmal uns mitnehmen, wer du bist, wie dich dein Leben gezeichnet hat zu dem Punkt, dass wir jetzt hier gerade miteinander sitzen?
Sehr gerne. Ich bin in Würzburg geboren, aufgewachsen. Meine Eltern waren in der Zeit beide schon relativ Rebellen, würde ich sagen, haben sich beide ausgelebt, waren beide selbstständig, haben sich Berlin kennengelernt. Meine Mama ist dann dadurch, dass ich geboren worden bin, wo sie relativ jung waren, 21, ist sie dann doch wieder in die Heimat zu meinen Großeltern, dort ein Café aufgebaut, aber sie war schon immer ein sehr großer Freidenker, hat viel gelebt. Wir haben davor noch in Griechenland gelebt, sie hatte einen türkischen Mann, ich habe eine Zeit lang auch in der Türkei gelebt. Mein Vater ist dann eben schon nach Bali gezogen, wo ich 3 Jahre alt war, hatte dort wieder eine Frau gefunden, hat dort als Modedesigner gearbeitet und hat dann eine Indonesierin kennengelernt. Und dadurch habe ich dann auch wieder Geschwister, 2 indonesische Halbbrüder, eine Halbschwester, die mir sehr, sehr nahe sind. Und so wurde mir das mit Bali schon in die Wiege gelegt. Und auch es in die Wiege gelegt, eben mich anders zu fühlen und über den Tellerrand meiner Stadt oder dem System rüber zu gucken und immer schon zu fragen, was da noch mehr ist. Dadurch kam das auch schon, dass ich in der Schule oft angeeckt bin. Ich habe immer viel hinterfragt, habe das System hinterfragt, die Lernmethoden, konnte nicht einfach mich anpassen und habe schon relativ schnell gemerkt, so dass ich anders bin, dass ich nicht funktioniere, dass das System mich aber so auch nicht annehmen kann. Dadurch hatte ich natürlich viele Herausforderungen, in das System reinzupassen. Dann war es so, dass ich schon mit 19 das erste Mal nach Bali für längere Zeit gegangen bin, wo ich dann meine Schule erstmal abgeschlossen hatte. Und habe dann auch gespürt, dort zu sein mit meiner Familie, mit meinem Vater, mit meinen Geschwistern, auch wenn mein Vater nicht die ideale Vaterrolle war, er war nicht da für mich. Ich habe nie wirklich so diesen Archetypen Vater kennenlernen dürfen, der mir gezeigt hat, was eine geerdete Präsenz ist, der mir gezeigt hat, handwerklich zu arbeiten, aber auch einfach diese Vaterrolle zu übernehmen, die hatte mir immer gefehlt. Aber es war immer so dieses Wunschbild, das ich mir aufgemacht habe, dass mein Vater vielleicht irgendwann das werden würde, was ich mir so sehr wünsche. Trotzdem bin ich ihm super dankbar. Ich meine, durch ihn bin ich jetzt im Endeffekt auch hier gelandet, auch wenn wir uns jetzt sehr unterschiedlich entwickelt haben und in ganz anderen Welten leben. Mein Vater ist Muslim geworden seit 15 Jahren, ist jetzt sehr intensiv im Islam, wo ich auch ein bisschen eingetaucht bin. Also ich bin sehr multikulturell aufgewachsen, habe verschiedene Religionen erfahren dürfen, vom Christentum, in dem ich reingeboren bin, über den Islam, den mein Vater jetzt sehr stark praktiziert, wo ich auch teilweise mitpraktiziert habe. Ich habe gebetet, ich war in der Moschee, ich habe einmal sogar Ramadan mitgemacht, um es einfach mal zu erfahren, um zu spüren, um verschiedene Perspektiven, verschiedene Glaubenswege zu spüren und einzutauchen, auch wenn er für mich im Endeffekt das nicht war, mein Vater das nicht ganz verstehen konnte, weil für ihn ist natürlich das der einzigste Glaubensweg. Ich habe gesagt, ich finde das total schön und ich ehre das auch, aber ich spüre, dass ich eine andere Verbindung zu Gott habe. Eine direktere, unterschiedliche, vielleicht auch mehr durch die Natur. Ich habe immer eine sehr, sehr starke Verbindung zur Natur gehabt. Das hat mich immer sehr die Natur gezogen, denn die Natur, im Gegensatz zu unserem Gesellschaft, zu unserem System, urteilt nicht, sie wertet nicht, sie heißt sich einfach willkommen und mit Neugier und mit ihrer Weisheit und mit ihrer Präsenz und ihrem Wohlwollen. Und dadurch fand ich die Natur für mich immer schon sehr, sehr faszinierend. Allerdings bin ich dann in Bali noch anders gewesen, aber dadurch hatte ich das noch nicht so. Ich habe meinen Vater damals auch gefeiert. Ich war 19, habe mitgefeiert, das war eine ein bisschen wilde Zeit. Wir haben damals auch Ecstasy genommen, was für mich auch eine sehr interessante Erfahrung war, mit meinem Vater das zu nehmen. Und das war eigentlich auch der erste Moment, wo mein Vater wirklich mit mir tief verbunden konnte, wirklich seine Gefühle für mich aufnehmen. Sonst ist mein Vater sehr, sehr verschlossen, hatte auch eine sehr, sehr traumatische Vergangenheit. Seine Mutter hat ihn mit 2,5 Jahren mit kochendem Wasser überschüttet, weil sie gedacht hat, er wäre der Teufel. Sie hatte gedacht, dass sie den Teufel gebiert und ist dann auch in die geschlossene Anstalt dadurch gekommen. Mein Vater hatte deswegen keine Mutter gehabt. Mein Opa hat dann nochmal geheiratet, aber die neue Mutter konnte mein Vater nie so wirklich als Kind annehmen und dadurch war er ein Konkurrenzkampf da. Und dadurch hat mein Vater, glaube ich, sehr schwer mit seinen Emotionen sich verbinden können. Und einfach das zu sehen und das zu verstehen, später konnte ich dann auch sehen und durch diese Erfahrung, wo wir dann zusammen feiern waren, auch MDMA zum Beispiel genommen haben, das ja auch sehr herzöffnend ist, konnte ich dort mit ihm tiefer gehen. Allerdings war ich dann in Bali noch nicht bereit. Bali ist auch eine Insel, die sehr, sehr stark polarisiert, die deine Themen sehr, sehr stark hochholt. Und ich war damals ein wilder 19-jähriger Teenager, der dann natürlich auch mit vielen Frauen sich vergnügt hatte und dort ein bisschen sich verloren hatte, dann auch an die falsche Frau gekommen ist, die dann mit einem balinesischen Mafia-Boss, Kriminellen zusammen war, also eigentlich mit einem, der hier in Bali viel zu sagen hatte und er das dann auch herausgefunden hat und ich war gezwungen, die Insel wieder zu verlassen, dadurch, dass er es herausgefunden hatte und auch mein Vater konnte mir nicht helfen. Das ist eine sehr, sehr emotionale, sehr tiefe Geschichte, in die ich jetzt vielleicht gar nicht zu tief eintauchen werde. Aber nur, dass ich eben dann mit 19 plötzlich meinen Traum in Bali mit meiner Familie, mit meinem Vater, mit meinen Geschwistern dort getragen zu sein, plötzlich dieser Traum geplatzt ist und ich wieder zurück musste nach Deutschland, um meine Familie zu schützen, um mich selbst zu schützen. Danach war ich dann erstmal wieder in Deutschland, war ein bisschen in so einem Loch, musste mich wieder neu erfinden. Aber es war für mich auch einer der ersten Momente, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, du kreierst deine Realität und das Leben ist so kostbar und all die Geschenke, die dein Leben dir gibt, ist so kostbar und du musst diese Geschenke ehren und darfst sie nicht für leichtfertig handhaben und dass ich dann auch selbst einfach die Verantwortung übernehme. Ich könnte niemanden anders dafür verantwortlich machen, sondern mich selber, dass ich dort einfach fahrlässig gehandelt hatte und dort meinen Traum in Bali zu sein erstmal verloren hatte, aber ich hatte dann mir fest vorgenommen, dass ich irgendwann wieder zurückkehren kann und ich mich vorbereiten werde. Und das habe ich dann auch erstmal getan, indem ich eine Bekleidungsfachassistenten-Ausbildung gemacht habe, weil mein Vater damals Modedesigner war und ich ihm dort nacheifern wollte. Die habe ich dann auch bestanden, die ging 2 Jahre. Dann habe ich meinen ersten Auftrag eigentlich machen wollen für ein Kampfsportstudio, bei dem ich damals noch trainiert hatte, Dragon Gym in Würzburg. Aber da war mein Vater seine Anteilnahme irgendwie leider nicht wirklich da. Ich weiß nicht, ob er es nicht richtig ernst genommen hatte oder ob er mit anderen Dingen zu beschäftigt war. Es war eigentlich ein super Auftrag und mittlerweile sind die so groß, dass sie, glaube ich, 10 verschiedene Studios haben in 10 verschiedenen Städten und dort richtig viele Leute mit ihren Trainingsanzügen sozusagen, die wir eigentlich designen können, ausgestattet haben. Das habe ich dann losgelassen. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich nicht mehr weiter in Würzburg sein kann, weil mich die Stadt irgendwie eingeengt hat. Auch weil ich vielleicht ein bisschen flüchten wollte und bin dann erstmal nach Berlin gezogen mit 24 und habe dort mit einem DJ zusammengelebt. Wir hatten eine sehr, sehr wilde, eine sehr, sehr freie Zeit. Es war für mich die Zeit, mich komplett neu zu erfinden. In der Zeit kam auch Eckhart Tolle zu mir, sein Buch Eine neue Erde, das mir sehr, sehr viel bedeutet hat, das sehr, sehr stark mit mir resoniert hat, das mir viele tiefe Einsichten gegeben hat. Und dann kam auch gleichzeitig Osho zu mir, der mir auch geholfen hat, so ganz viele alte Glaubenssätze, Glaubenssätze der Gesellschaft, Glaubenssätze des Systems, der Schule, der sehr konservativen Stadt Würzburg, in der doch der Konsum und dieses alte Mindset von du musst einen ordentlichen Beruf machen, du sollst in einem System funktionieren, du sollst etwas Anständiges machen, du sollst ein Haus, ein Heim, ein Auto, gute Versicherungen und sowas, was ich alles damals nicht gespürt habe. Und durch Osho und durch den Umzug nach Berlin konnte ich diese Dinge aufbrechen. In Berlin habe ich dann eine sehr, sehr freie, sehr, sehr wilde Zeit erlebt. Ich habe dort relativ schnell mit verschiedenen Menschen connected, die auch auf dem gleichen Weg waren, Künstler. Ich war mit einem sehr bekannten russischen Künstler, habe ich dann verbunden, Inokenti Baranov, mit einem Schauspieler, Ayman Sharif, und mit 2 sehr guten Freunden, Beobun Svetmer, Basti Schmiedig, mit denen wir dann zusammen ein Künstlerkollektiv geöffnet haben. Wir hatten dann in der Petersburger Straße 83 ein kleines Atelier, wo wir gemeinsam einfach ein sehr freies, kreatives, buntes Leben gelebt haben, wo wir Vernissagen gehostet haben, wo wir zusammen gemalt haben, wo wir zusammen einfach auch als wilde Bande gelebt haben, zusammen Partys gemacht haben. Wir haben sogar eine kleine Serie aufgenommen, die damals Unconventional hieß auch, wo wir dann verschiedene Folgen über das Leben zweier Halunken, die irgendwie dazu kamen, für die Polizei zu arbeiten und dadurch auch dann in Moskau waren, in Berlin, in verschiedenen Szenarien. Diese Serie kam dann doch nur zu einer Pilotfolge, aber es hat total Spaß gemacht, sich auszuprobieren. Ich war dann auch in Moskau, habe dort auch geholfen, Vernissagen zu machen. Dadurch bin ich wieder tiefer in die Mode reingekommen. Und jetzt noch zu erwähnen, ich habe eine Art-Direktionsausbildung gemacht. Das hieß also Design, Fotografie, Konzeption, Projekte zu kreieren. Und ich habe sehr schnell gemerkt, was meine Leidenschaft war, Dinge visuell zu gestalten. Einerseits durch Illustrationen, andererseits durch Fotografie, aber auch Storytelling. Habe aber gemerkt, weil das doch sehr auf die Werbung fokussiert war, ich sehr schnell gemerkt habe, dass da wieder was in mir rebelliert und ich nicht für die großen Konzerne irgendwie meine Ideen, meine Träume, meine kreative Schaffenskraft verkaufen möchte, damit Mercedes-Benz oder Immobilien-Scout24 oder was auch immer die Leute begeistern kann, irgendwie noch mehr zu konsumieren. Deswegen habe ich mich davon dann relativ schnell getrennt und habe dann mein eigenes Modelabel kreiert. Und damals hatte ich schon diesen Wunsch, in der Welt zu bewegen, die Menschen aufzuwecken, ihren Träumen nachzugehen und etwas zu schaffen, wo wir gemeinsam wieder mehr von unserem Herzen gestalten und uns gegenseitig anfeuern, unsere Träume zu verfolgen. Und so kam es eben, dass ich dann all mein Knowledge, das ich damals zusammengesammelt habe, eben in dieses Modelabel, das Feuervogel hieß, zusammen gefused habe mit zwei meiner engsten Freunde. Und da haben wir auch 2013 war das, also auch schon echt eine Weile her, eines der ersten Berliner Modelabels, wo wir wirklich mit nachhaltigen Ressourcen arbeiten. Also wir haben damals waren die ersten, die mit Bambusviskose gearbeitet haben, mit balinesischer Batik. Also da kam dann auch wieder, das war dann 6 Jahre nachdem das passiert ist, wo ich damals flüchten musste sozusagen, dass wieder das kam und ich dann auch wieder nach Bali durfte. Und da war dann eben dieses Feuer, diese Mode nach außen zu bringen und auch eine Mode, die nicht wie die Modewelt, wie sie ja ist, wo es immer nur um dieses Prestige geht, irgendwas darzustellen, irgendwas äußerlich darzustellen, sondern wirklich was von innen herzustellen. Etwas sollte eine cozy Festival-Wear sein. Ich war damals auch auf vielen Festivals, aber wir wollten einfach den Leuten Mode geben, in denen sie sich wohlfühlen, mit denen sie fühlen, okay, das ist etwas, was ich trage, das nicht irgendwie Fast Fashion ist, irgendwie Fast Food Fashion, sondern etwas, das eine tiefe Bedeutung hat, das einerseits die Kultur der Balinesen unterstützt, die Nachhaltigkeit unterstützt, die einen Wert hat, der mehr Liebe und mehr Leidenschaft in die Welt bringen möchte. Wir haben dann auch Crowdfunding-Kampagne damals gemacht, war auch erfolgreich und waren dann eigentlich 3 Jahre damit relativ erfolgreich, bis mein Vater plötzlich die Produktion eingestellt hatte. Wir haben bei meinem Vater auch produziert und es war auch wirklich eine schöne, sehr enge Zeit mit meinem Vater. Mein Vater hatte mir nicht erzählt, dass er Schulden gemacht hatte, weil sein alter Kunde weggebrochen ist und er hat uns dann plötzlich 20.000 Euro geschuldet, dann auch Klamotten nicht bringen und wir waren dann plötzlich von einem auf den anderen Tag, hatten wir keinen Geld mehr und hatten auch keine Ware mehr. Und es waren auch viele Kunden, die dann eigentlich noch Ware hätten bekommen sollen. Und das war auch wieder so ein Moment. Ich weiß nicht, warum es in meinem Leben so war, aber es waren Dinge, wo ich so passionate war und plötzlich wurde ich vor so einem Abgrund gestellt, wo Dinge zusammenbrechen und ich nicht weitergehen konnte. Und ich glaube, das waren auch Dinge, wo wir gelernt haben, loszulassen und Dinge zu akzeptieren und mich neu zu erfinden und mich dann doch wieder stärker hervorgebracht haben. Nachdem das mit Feuervogel dann nicht mehr funktioniert hat, habe ich dann kurzzeitig wieder für eine Werbeagentur gearbeitet, habe gemerkt, das war's. Ich habe mich dann selbstständig gemacht und dadurch bin ich dann eigentlich in das Yoga gekommen. Habe in Friedrichshain bei Lotus Yoga, bei Frederico Yoga begonnen und habe gemerkt, das gefällt mir total, total gut. Ich habe davor Muay Thai gemacht, Thai-Boxen, und habe dann aber eine Knieverletzung gehabt, konnte dann eben nicht mehr ins Sparring gehen, und dann hat mein Körper danach etwas sanfteren verlangt. Und so kam ich dann zum Yoga und habe dort dann mit meiner Freundin, bin ich tiefer in das Yoga gegangen, wir waren auch in Thailand, haben dort dann in Koh Phangan bei The Yoga Retreat unsere erste Woche intensiv Ashtanga-Yoga gemacht, haben dort die Primary gelernt, und so kam es dann, dass ich super passionate zum Yoga gekommen bin. Habe mich nebenbei als Freelancer verdingt, indem ich für verschiedene nachhaltige Labels oder Yoga-Studios fotografiert habe, designt habe und nebenbei dann meine erste Yoga-Lehrerausbildung bei Lotus Yoga in Berlin gemacht habe. Und habe aber auch dann gemerkt, dass ich trotzdem immer teilweise immer noch zurückfalle, auch noch in den alten Freundeskreis. Also es war wirklich so, dass ich mich auch immer wieder neu erfunden habe und mich immer wieder hinterfragt habe, warum ich gewisse Dinge tue und warum ich in gewissen Kreisen bin. Das war damals in Würzburg so, das war in Berlin dann auch so, und meine alten Freunde dort waren dann immer noch so, dass sie viel gefeiert haben, viel gekifft haben, viel Drogen konsumiert haben. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es war schön, es war für mich auch eine tolle Zeit und ich will sie nicht missen, diese experimentelle Zeit, auch mit verschiedenen Substanzen auszuprobieren, frei zu sein, zu feiern. Aber irgendwann habe ich, weil sie mir einfach gewisse Türen, gewisse Ebenen, gewisse Dimensionen in mir geöffnet haben, mich in verschiedenen Facetten zu erfahren, habe ich irgendwann gemerkt, dass mein Körper auch begrenzt ist und dass diese Substanzen immer viel verlangt haben für meinen Körper und dass es immer wieder danach sozusagen ein Payback gab. Also für jedes High oder für jede Reise, die ich mit diesen Substanzen erlebt habe, ist auch mit LSD oder Pflanzenmedizin auch immer wieder eine Recovery-Zeit war und auch wieder so ein gewisses Down, wo du dich erstmal erholen solltest. Und Yoga und Meditation, eigentlich hatte ich, das habe ich vergessen zu sagen, ich hatte mein erstes Vipassana mit 23, war eigentlich relativ weit damals, habe mich, wie gesagt, auch schon sowas gefunden, habe 10 Tage geschwiegen und meditiert, aber damals waren in meinem Freundeskreis waren die noch nicht so weit. Und deswegen habe ich dieses eigentlich viel für mich selbst dann behalten. Und dort aber dann, das war dann spät, ich glaube, dann war ich, wo ich meine erste Yoga-Ausbildung gemacht habe, war ich dann 29, kam das auch immer mehr so in die Mode, ne? Dass die Leute immer bewusster wurden. Yoga wurde unglaublich gehypt, immer bekannter. So konnte ich mich dann auch immer mehr dafür. Und ich habe gespürt, okay, Berlin ist jetzt nicht mehr da, nicht mehr das. Ich habe Berlin durchgespielt für mich und ich möchte jetzt weitergehen. Und damals kam auch noch dazu, dass dann meine Freunde und ich mich getrennt haben, ich auch keine richtige Wohnung mehr in Berlin gefunden hatte und dann mit einem Freund Portugal besucht habe, dort in verschiedenen Communities eingetaucht bin für einen Monat oder sowas. Zum Beispiel in Teixeira, das ist die Friday Happiness Association. Die haben dadurch geschafft, in den Bergen von Südportugal, dadurch, dass sie jeden Freitag eine Pizza-Party machen, dort eine Community aufrechtzuerhalten, wo du einfach hingehen kannst, wenn du noch frei und wild bist und dort einfach mit dem Pizza backst. Und durch diese wöchentlichen Pizza-Partys konnten sie diese Community sozusagen finanzieren, dass die Menschen dort ankommen, dort leben können, in der Community leben können. Und da war ich auch eine Weile, es war total schön. Aber es war so ein bisschen zu weit für mich. Ich habe dann gemerkt, okay, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, ich bin schon 29, ich suche doch schon ein bisschen, was geordneter ist, würde ich sagen. Und dann habe ich mich in ein RSEA, in einem Retreat-Center beworben und wurde auch genommen und bin dann nach Portugal gezogen. Habe dort 2 Jahre in verschiedenen Retreats, also das erste Jahr in 2 Retreat-Centern dann gearbeitet, einmal im Om Asim, und dort konnte ich mich dann wirklich diesem ganzen Yoga-Lifestyle total hingeben. Und Yoga war für mich eben dann so diese Alternative, diese Nachhaltigkeit, wo du auch diese Zustände, bewusstseinserweiternde Zustände, wie du sonst mit Substanz erlebst, auch erleben konntest durch Asana, durch Meditation, durch Mantras, durch Mudras, durch Pranayama, durch die Atemarbeit, und habe dort dann wirklich diesen sattvischen und yogischen Lifestyle für 2 Jahre sehr, sehr stark gelebt. Bin dort auch dann erst Vegetarier geworden, bin Veganer geworden, bin jeden Morgen früh aufgewacht, konnte meine eigene Praxis machen, konnte dann dort Karma-Yoga machen, indem ich einfach für die Gäste gekocht habe, mich um sie gesorgt habe, dass es ihnen gut ging. Das zweite Jahr habe ich mir dann einen eigenen Van gekauft, bin dann, weil ich hatte einen Hund und in den Retreat-Centern durfte kein Hund sein, deswegen habe ich mir einen Van geholt, um mit meinem Hund in dem Van zu leben und habe dann dort auch mein erstes Yoga-Retreat dann veranstaltet. Das war sehr playful, weil ich auch immer aus meinem kreativen Lifestyle gelebt habe und sowas. Deswegen habe ich dann gemischt so Yoga, ayurvedisches Essen. Ich war dann mit einer ayurvedischen Köchin und mit einer Tänzerin und dann haben wir Tanz, Yoga, kreativen Ausdruck und ayurvedisches Essen zusammen. Das war mein erstes Retreat in Portugal. Und ja, seitdem kam, war dieser Lifestyle für mich einfach so, ja, das fühlt sich so richtig an und das möchte ich in die Welt tragen. Und es hat dann so richtig angefangen, eigentlich so ins Rollen zu kommen und dass ich da voll drin war, bis dann Ende 2018, meine Oma sehr, sehr krank geworden ist. Und meine Mom sich dann um meine Oma gekümmert hat, aber gemeint hat, sie kann das nicht alleine. Also meine Oma war dann im Krankenhaus, war sehr, sehr krank. Die Ärzte haben gedacht, sie stirbt jetzt bald und sie ist immer weniger geworden. Die haben sie auch auf sehr starke Medikation gesetzt. Und meine Mutter hat gemeint, sie will sie dort nicht mehr länger haben und sie möchte sie jetzt nach Hause holen und sie in Ehre und in Würde im Kreise der Familie noch pflegen, bis sie dann den Übergang in ein neues Leben, in einen Körper gehen kann. Und dann war es für mich klar, meine Mama war immer für mich da. Ich war nicht immer einfach als Jugendlicher, als Teenager. Meine Mama hat aber immer ihre Hand über mich gehalten, hat mich immer unterstützt, hat mich immer aus allem rausgeholt. Und auch meine Oma hat eine sehr, sehr besondere Rolle in meinem Leben gespielt, weil meine Mama ja sehr, sehr jung war, wo sie mich geboren hat, dass sie auch viel Zeit bei meiner Oma gebracht hat. Und dann war es für mich dieses Calling, ja, natürlich helfe ich meiner Mutter, natürlich helfe ich meiner Oma. Und so war es auch wieder, dass ich dann plötzlich Portugal stehen und liegen gelassen hatte, das Leben, was ich dort neu angefangen hatte, um wieder zurück in meine Heimat zu gehen, um nach Würzburg wieder zurückzukehren, um meiner Mutter zu helfen, meine Oma zu pflegen. Und meine Oma war dort in einem Zustand der geistigen Vernebelung. Sie hat mich erstmal gar nicht erkannt. Sie war wirklich in so einem Krankenbett drinnen, wo sie nicht mehr alleine sitzen konnte. Sie konnte nicht mehr alleine auf Toilette. Sie konnte nicht mehr alleine essen. Und das war eine sehr, sehr intensive Zeit, dann plötzlich dort zu sein und auch natürlich mit meiner Mutter und mit dieser Qualität, diese Familiendynamik, weil da natürlich auch gewisse Dinge noch nicht geheilt gewesen sind. Und auch wenn meine Mutter immer 100% da war und auch damals beide Rollen übernehmen musste, so die Mama, aber auch den Papa, weil mein Papa ja nicht da war und sie natürlich da auch sehr in dieses hart männliche Providing auch gewesen bin und es für sie schwierig war manchmal und ich teilweise auch keine Führung hatte durch das Männliche und dadurch natürlich sehr viel rebelliert hatte. Wir waren dort dann zusammen zu dritt in einem Mehrgenerationshaus, meine Mama, meine Oma und ich. Und ich habe versucht, dort meine ganze Liebe dann einfach in die Pflege meiner Oma zu geben. Und dann zeitgleich hat Corona angefangen. Das hat mir einerseits geholfen, weil plötzlich jeder nicht nach draußen konnte und jeder sozusagen daheim bleiben konnte. Also konnte ich eigentlich mich ganz dem widmen, meine Oma zu unterstützen auf ihrem Weg. Und ich habe dann angefangen, mit ihr einfach bei ihr zu sein, präsent zu sein, meine Liebe in sie fließen zu lassen. Durch das, was ich über das Yoga gelernt habe, über Energien gelernt habe, über Frequenzen, Vibrationen gelernt habe, habe ich einfach oftmals einfach nur neben ihr gesessen, habe meine Hand auf ihr Herz, habe ihr kleines, schwaches Herz schlagen gehört und habe Liebe in ihr Herz gesendet und habe angefangen zu chanten, habe das Om vibrieren lassen in mir, durch mich, in sie. Und irgendwann hat sie dann auch angefangen, einfach mit zu chanten. Und wir haben zusammen diese Vibration kreiert. Und das hat natürlich ganz viele Effekte auf den Körper. Durch diese Vibration vibriert der gesamte Körper und die Lungen werden dadurch gereinigt von Ablagerungen durch Schleim, Bakterien. Ich habe angefangen, mit ihr tiefer zu atmen. Viele alte Menschen vergessen das zu atmen und das ist einer der häufigsten Fälle, warum alte Menschen dann Infektionen bekommen, Lungeninfektion, Lungenkrankheit, weil sie nur sehr flach atmen. Und ich habe mit meiner Oma dann wirklich tief in den Bauch geatmet. Dadurch kommt der Körper natürlich wieder viel mehr Sauerstoff, viel mehr Prana, der in den Körper einfließen darf. Habe dann ihre Ernährung auch etwas umgeändert. Im Krankenhaus hat sie natürlich nur mindere Ware bekommen. Wir haben sie dann nur mit organischen, sehr gesund, hauptsächlich vegetarisch, natürlich auch das Fleisch, aber sehr in Maßen. Ich habe dann angefangen, mit ihr ganz einfache Übungen zu machen, um ihre Finger zu bewegen, um die Gelenke wieder zu schmieren, um die Muskeln wieder zu stärken. Und so Tag für Tag ist meine Oma langsam immer kräftiger geworden. Ihr Geist ist immer klarer geworden. Ihr Körper ist stärker geworden. Irgendwann konnte sie wieder alleine sitzen. Irgendwann hat sie es dann geschafft, wieder alleine den Löffel zu ihrem Mund zu führen und alleine wieder zu essen. Vieles ist natürlich auch einfach meine Liebe, die ich in sie fließen habe. Das wird auch ein großer Grund. Einfach ein Mensch, der an dich glaubt, der bei dir ist, der die Zeit mit dir teilt, der die Liebe in dich fließen lässt, die so viele alte Menschen nicht haben. Und was man auch im Krankenhäuser, in Altenheimen einfach so viel sieht, so alte Menschen, die alleine dort sind, die so alleine vor sich hin vegetieren, die Pfleger, die ihr Bestes tun, aber natürlich auch nur bedingt bezahlt werden, auch nur bedingt Zeit haben für jeden. Und viele Kinder, Enkelkinder, die einfach zu busy sind in ihrem eigenen Leben, die keine Zeit haben, ihre Großeltern öfters vielleicht als einmal der Woche oder einmal im Monat zu besuchen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich meiner Mom, meiner Oma diese Möglichkeit geben konnte, dass sie im Kreise ihrer Familie, ihrer Liebenden dort gepflegt werden durfte. Und es war für mich so selbstverständlich. Und dann habe ich meine Oma insgesamt 5 Jahre gepflegt. Das erste Jahr ging es ihr dann immer besser. Sie wurde immer stärker. Auch unsere Liebe, ich habe dann unermüdlich sie unterstützt. Wir waren im Garten. Ich habe angefangen im Garten. Dadurch kam auch meine Leidenschaft wieder zur Natur. Ich habe angefangen, mich mehr mit Permakultur auseinanderzusetzen. Habe angefangen, unser eigenes Gemüse zu pflanzen, zu bewirtschaften. Und habe meiner Oma dann immer die verschiedenen Blumen im Garten gezeigt. Habe ihr unser Gemüse gezeigt. Das hat ihr auch einfach so viel Freude gemacht. Damals war es für mich irgendwie so klar, viele meiner Freunde haben gemeint, das kannst du nicht machen, Raphael, du musst an dich selber denken, du musst doch daran denken, du bist doch jetzt gerade mit 33, mit 34 so in deiner Kraft, du musst doch jetzt ein Leben verwirklichen, du musst doch deine Frau finden, du musst doch jetzt eine Familie gründen, du musst doch erfolgreich sein. Und ich habe irgendwie gespürt, dass gerade für mich Erfolg bedeutet, für meine Oma da zu sein und auch so zu denken, dass ich irgendwann auch mal alt sein werde und irgendwann auch mal bedürftig sein werde und wie ich das dann mir wünschen würde und dass es für mich einfach so eine Ehre ist, jetzt für meine Oma, die das Beste getan hat, um einerseits meine Mutter zu nähren, um meinen Onkel, der damals an Krebs gestorben ist, ihn auch zu nähern und auch mich zu nähern und dass es für mich klar ist, dass ich jetzt zurückgeben darf, dass egal ist, wie lange das jetzt dauert und in welchem Alter ich jetzt gerade bin, sondern dass es jetzt gerade für mich, dass mir das Universum diese Aufgabe gerade gegeben hat, um auch da zu wachsen, auch über mich hinaus zu wachsen und selbstlos zurückgeben zu dürfen an die Generation, an unsere Vorfahren, ohne die wir ja nicht hier wären. Und das ist für mich auch so eine Parabel zu Mutter Natur, die wir oftmals einfach für selbstverständlich nehmen und die ganze Zeit von ihr nehmen und konsumieren und sie immer wieder bereitwillig gibt und gibt und auch wenn sie selbst gar nicht mehr kann, sagt, ja, hast du noch mehr und was brauchst du denn sonst noch und kümmere dich nicht um mich, es ist schon okay, ich schaffe das schon. Und dadurch habe ich einfach so erkannt, dass auch Zeit für uns und das ist so Zeit, wie ich die Welt gerade sehe, dass wir immer mehr extracten, immer mehr nehmen und dass wir jetzt uns langsam wieder besinnen dürfen, wie wir zurückgeben dürfen. Meine Oma konnte dann tatsächlich, ich habe es wirklich dann geschafft, sie so weit zu bringen, dass sie nach circa 6 Monaten wieder alleine laufen konnte. Sie konnte alleine am Rollator laufen und später sogar ohne Rollator laufen. Und das war einfach so schön. Ich habe sogar einen kleinen Instagram-Kanal da gehabt, den kann ich auch gerne dir dann irgendwie vielleicht nochmal verlinken lassen, so ein paar alte Aufnahmen. Ich um meine Oma kümmere, wie ich sie Stück für Stück gesund pflege und wie sie immer stärker wird. Es war dann so weit, dass ich dann meine Mutter und meine Oma nach einem Jahr wieder alleine sein konnte. Und da hat es mich dann wieder nach Bali gezogen. Das war wieder so der Call. Ich möchte wieder in Bali sein. Ich hab irgendwie diese tiefe Verbindung gespürt zu den Balinesen, auch zu meiner Familie, zu meinen Geschwistern. Und ich habe auch gemerkt, dass mein Vater einfach die Rolle als Vater nicht erfüllen konnte und ich als Role Model auch für meine Geschwister da sein wollte. Und ich hatte immer diesen Wunsch nach Community, nach Retreat Center, weil ich dort gespürt habe, konnte ich irgendwie alles miteinander vereinen. Das Yoga, meine Kreativität, die Verbindung zur Natur, Verbindung zu einer Gemeinschaft. Und so hat es mich dann wieder nach Bali gezogen. Dort habe ich dann relativ schnell einen Anschluss gefunden in einem Guesthouse, Serenity hieß das, Serenity Echo Guesthouse in Canggu. Und Daniel, der Erfinder, der ist auch so um die 55 gewesen, ein Franzose, total energetisch, total lebensfroher Mensch, der dort auch ein Echo Yoga Retreat geschaffen hatte aus Natural Building, aus natürlichen Dingen. Das hat sich irgendwie immer so weiterentwickelt, dass die Bauten sich immer weit aufeinander aufgebaut haben. Also es war total ineinander verschachtelt und wie so ein kleines Labyrinth, aber total schön. Und innen drin war wie so ein Permakulturgarten, den die ganzen Gästehäuser so rumgebaut waren und verschiedene Yogaschalas, insgesamt 5 Yogaschalas auf 5 verschiedenen Ebenen. Und ich fand das total inspirierend. Und Daniel war so ein bisschen der Vater, den ich nie hatte, den ich mir gewünscht hatte, der wirklich so diese Passion hatte, diese Vision hatte, etwas zu kreieren, der Menschheit zurückzugeben, etwas der Natur zurückzugeben, Community aufzubauen. Und so kam es, dass ich dort irgendwie mich gleich resoniert gefühlt habe, nach wenigen Wochen dort eingezogen bin und dort auch dann angefangen habe, für Daniel zu kreieren, zu fotografieren, Designs zu machen. Im Gegenzug dafür durfte ich dort dann auch meine Yoga-Klassen halten, meine Workshops halten. Das war eine total schöne Zeit und Daniel ist so ein toller Mensch, den ich immer sehr, sehr nah in meinem Herzen halten werde. Er hat auch einen Sohn, Krishna, halb Balinese, halb Franzose, der jetzt auch sehr tief in die Permakultur gegangen ist. Genau, damals hatte ich dann eine Balinesin, auch als Freundin, war in sie total verliebt. Ich hatte eigentlich auch vorgestellt, mit ihr Familie zu gründen und mit ihr dieses Center irgendwann zu kreieren und auch dort Land zu finden in Bali. Ich war mir nicht sicher, ob ich es noch finden würde, weil Bali doch sehr stark gewachsen ist, immer teurer geworden ist, sehr touristisch geworden ist. Aber irgendwie hatte ich diesen Wunsch und diesen Traum in mir so tief drinnen im Herzen, dass ich irgendwie Vertrauen hatte, dass ich das irgendwie finden würde. Leider hatte ich mit dieser Balinesin dann doch nicht so viel Glück. Sie hatte einen Ex-Freund, mit dem sie eine sehr toxische Beziehung hatte, der ein Narzisst war, der sie sehr stark ausgenutzt hatte, der sie sehr abhängig gemacht hat und sie konnte dann zwischen mir und ihm irgendwie nicht ganz klar entscheiden. Hat dann auch angefangen, mich anzulügen, hat dann so eine Art doppeltes Spiel gespielt, wo sie einerseits sich mit ihm getroffen hatte, aber auch mit mir, und das hat mit mir so, so viel gemacht. Es war total schmerzhaft. Ich habe sie sogar mit nach Deutschland genommen für 3 Monate. Dort hat sie auch meine Oma, meine Mutter kennengelernt. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass wir es schaffen, aber wo wir zurückgekommen sind und dann eine Zeit lang in Ubud gelebt haben, kam dann ihr Ex-Freund, er hatte irgendwie ein Ego-Ding, dass sie unbedingt doch nochmal erobern wollte. Und irgendwann habe ich dieses toxische Spiel einfach nicht mehr ausgehalten, habe zu ihr gemeint, pass auf, ich liebe dich, aber ich muss auf mich selbst aufpassen. Ich habe eine Vision, ich habe eine Mission und ich kann nicht meine ganze Energie in diese Beziehungsdrama investieren. In dem gleichen Moment ist dann meine Oma hingefallen, hatte sich das Bein gebrochen und dann habe ich entschieden, wieder zurückzugehen nach Deutschland und war dann erstmal so ein bisschen broken, habe mich dann um meine Oma gekümmert wieder und war erstmal so in meinem Liebesschmerz und musste das alles verdauen. Andererseits war es aber auch wieder total schön, irgendwie in dieser Geborgenheit zu sein, mit meiner Mutter, mit meiner Oma dort in Service sein zu können, helfen zu können, andererseits auch diese ganzen Dinge zu processen. Habe mich dann über ein Jahr wieder aufgearbeitet. Dieser Wunsch, dieser Traum eines Retreat-Centers war trotzdem immer da und bin dann Ende des Jahres 2023 nach Indien, nach Rishikesh und habe dort meine 300 Stunden, also insgesamt 500 Stunden Yoga-Lehrausbildung gemacht bei Triguna Yoga, auch ein wunderschönes Retreat-Center, kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Dort habe ich dann Jan kennengelernt, der auch mit mir zusammen dieses Teacher-Training gemacht hat, mit dem ich dann so gut connected habe, dass wir zusammen gemeinsam danach in den Himalaya gegangen sind und dort so einen speziellen Saori-Pass gegangen sind und eine Woche einfach nur mit Zelt, mit 2 Sherpas in den Wäldern und in den Bergkämmen von Himalaya gewandert hatte. Das war auch eine wunderschöne Erfahrung, sehr, sehr tief. Und danach war ich dann wieder in Bali, habe meine Familie besucht und hatte einfach mal nach Land gesucht, mit meiner Mama auch zusammen. Ich habe eine sehr tiefe Verbindung zu meiner Mama. Wir konnten auch sehr, sehr viel heilen und meine Mutter hat auch einfach diesen Traum, auch tief verbunden mit der Natur zu sein und Eco-Center aufzubauen. Und durch Zufall bin ich dann im Internet kam ich durch so eine indonesische Seite auf ein Land in West-Bali, ungefähr 2 Stunden, 2,5 Stunden von Canggu und von dem ganzen verrückten Tourismus, der in Bali entstanden ist, entfernt, hier in einer sehr, sehr noch ursprünglichen Gegend in Gumpri zwischen Balin Area und Medevi, 2 so sehr beliebte Surfer-Spots, die aber noch gerade erst in der Entwicklung sind. Hier in Gumpri ist eigentlich auch gar nichts, wir sind hier wirklich nur mit den Einheimischen und habe dort Pak Nugar und seine Frau kennengelernt, die hier ein Permakulturland und ein Projekt genährt hatten über mehrere Jahre auf 1,5 Hektar Land, wo hier schon ein Food Forest ist, schon eine schöne Struktur. Es gibt hier eine große Multifunktionalshalle, die noch viel Liebe braucht. Ein kleines Haus, in dem wir jetzt bereits schon leben, und einen Teich mit Schildkröten, ein Hühnerhaus, das auch Renovierung bedarf. Aber so kam ich dann plötzlich nach Westfalen, habe dieses Land und habe gespürt, wow, das ist das Land, wo ich meine Community öffnen möchte. Dann habe ich das Jan erzählt, weil meine Mutter konnten uns das nicht alleine leisten, dieses Land zu kaufen. Und dann habe ich Jan gefragt. Jan war von meiner Idee, von meiner Leidenschaft, von meiner Vision irgendwie angesteckt und hat gemeint, okay, ja, Bruder, lass das machen. Wir bauen das zusammen auf und ich investiere da rein. Und so kam es, dass wir hier in Westfalen unser Land gefunden haben. Ich habe dann noch ein Jahr meine Oma gepflegt, während wir dieses Land dann langsam sozusagen übernommen haben, gekauft haben. Meine Oma ist jetzt im August gestorben. Nach 5 Jahren langer Krankheit, langen Leiden, hoch und ab, durfte sie jetzt ihren Körper verlassen, durfte jetzt gehen. Wir haben sie entbunden von allen weltlichen Pflichten. Und es ist so ein gutes Gefühl gewesen, sie gehen lassen zu dürfen, in dem Wissen, dass ich alles getan habe, ihr das Leben nochmal schön zu machen, ihr ihren Lebensabend nochmal zu versüßen, dass sie jetzt frei ist und dass ihre Seele in Frieden gehen darf. In der Zeit habe ich auch letztes Jahr, nachdem wir das Land in Bali gefunden haben, kurze Zeit, nachdem ich auch dann Robin kennengelernt habe, und Robin hat mich dann auch nochmal eingeladen, auf dem New Healing einen Männerraum zu bespielen mit Breathwork. Ich bin natürlich dann weitergegangen, habe mich auch mit Breathwork noch tief entschieden, mache jetzt auch sehr, sehr viel. Also Breathwork ist eine der Modalitäten, mit der ich sehr, sehr viel arbeite, die ich sehr, sehr leidenschaftlich auch praktiziere, auch in meinen Online-Räumen. Aber dort hat Robin mir dann auch wieder Raum gegeben, dort mit ihnen gemeinsam für Männer Räume zu geben, sie selbst zu erfahren. Das war auch wunderschön. Und kurze Zeit darauf habe ich dann auch meine Freundin und jetzt meine Frau Lisa kennengelernt, die auch eine ganz, ganz besondere, sehr devoted Feminine Balance Coach ist, die auch sehr, sehr tief in das Yoga reintaucht, in Female Health, Female Empowerment, Female Embodiment Tantra eingetaucht ist. Und dann durfte ich sie kennenlernen, nachdem ich eben mit der Balinesin so einen Heartbreak hatte und ich eigentlich mich erstmal wieder so erfahren durfte, kam dann plötzlich Lisa in mein Leben, und sie war eine Frau, die so viel Power hatte so und so klar war, und sie hat gemeint, wow, Raphael, du bist mein Mann. So ziemlich nach den ersten paar Mal Treffen, wo wir uns getroffen haben, hat sie gesagt, so, ich sehe so viel in dir. Und ich war damals noch so ein bisschen vorsichtig, weil ich natürlich auch noch aus meiner Verletzung raus gehandelt hatte und gedacht habe, so, okay, ich weiß nicht, ob ich mich öffnen kann, bin ich jetzt gerade überhaupt bereit für sowas. Aber Lisa hat einfach mit ihrer liebenden, weiblichen, sehr bewussten Art und Weise mein Herz erobert und hat gesagt, okay, wo ich erfahren habe, du siehst meine Frau, mit ihr möchte ich diesen Weg gehen und sie möchte ich mit nach Bali nehmen. Und dadurch habe ich dann auch wieder tiefer, also durch sie durfte ich auch dann wieder mehr erfahren, was ein healthy feminine ist, was ein healthy masculine ist, wie sich diese zwei Energien einerseits natürlich in der Partnerschaft, aber auch in mir selbst verhalten dürfen. Und so habe ich auch dann eben diesen Weg zu mehr dieser Embodiment-Arbeit gelernt und durfte hier auch wieder verschiedene Räume erleben durch Aaron Kleinemann, ist ein toller Tantra- und Embodiment-Coach, war bei ihm in einem Retreat und dort auch einfach noch mehr diese Energien, diese einerseits in uns, aber natürlich auch in der Natur, in allem, weil alles ja diese Kundalini, diese Shakti-Energie, die sich in allem wiedergibt und in der Natur durch wunderschöne Blumen, Früchte, durch diese Laschheit, durch diese Abundance, Choosiness einfach immer wieder zeigt. Und ja, so sind wir hier gelandet, in Bali, neben diesen Tanz jetzt, dieser Energien, dieser Leben, der Life Force, einerseits in der Partnerschaft, andererseits Lisa in ihren Räumen für Frauen, ich in Räumen für Männer, aber auch in unserem Retreat Center, das jetzt gerade entstehen ist. Es gibt so viel da noch zu teilen. Wir waren ja dann nochmal in Deutschland jetzt für 2,5 Monate, haben dort auf verschiedenen Festivals wirken dürfen. Ich habe es leider nicht geschafft, zu Robins Männerfestival kommen, wo ich gemerkt habe, dass es also ein wunderschöner Raum ist, wo ich Robin auch einfach so dankbar bin, dass er in Deutschland da dieses Wirken hat und wo er diesen Raum für Männer kreiert, was so, so wichtig ist, weil Frauen sind da teilweise schon viel weiter, die gathern als Frauen, haben die Sisterhood, erlauben sich auch vulnerable zu sein, erlauben sich schwach zu sein, erlauben sich von den Schwestern gehalten zu werden, und wir Männer sind da so ein bisschen Nachzügler. Ich sehe Robin da auf jeden Fall als Vorreiter, besonders im deutschen Raum, diese verhärtete Schalen der Männer aufzubrechen und mit seiner Weichheit, mit seiner verkörperten Weiblichkeit auch, die er ausstrahlt. So, ich finde, Robin ist ein Mensch, der beides total schön balanciert verkörpert. Einerseits diese Klarheit, diese Vorangehen, also diese männliche Kraft, aber auch diese weibliche, spürende und receptive Energy. Und jedenfalls hat Lisa dort einen Raum für Frauen geöffnet, ich habe einen Raum für Männer geöffnet und wir haben dann diese Räume gemeinsam. So, einerseits war da das Thema so, was sind so die Ängste, die Wunden, die wir als Frauen oder als Männer haben, uns dem anderen Geschlecht, der anderen Energie zu öffnen. Was sind dort die Wunden, aber was sind auch dort die Hoffnungen, die Sehnsüchte, und haben dann diese zwei Kreise zusammengeführt in einen Kreis, in einen Frauen- und Männerkreis, wo dann Männer und Frauen gemeinsam sein könnte. Es waren natürlich viel mehr Frauen, es waren, glaube ich, fast 40, 50 Frauen und vielleicht 10 Männer, und die Männer waren auch fast ein bisschen overwhelmed, aber wir hatten da so viel Liebe. Jeder durfte dann aussprechen, durfte einerseits seine Wunde in diesen Raum aussprechen, aber auch seine Hoffnung und seine Liebe zu diesem anderen Geschlecht. Und dadurch habe ich in Lisa irgendwie gemerkt, wie wertvoll ist es, einerseits natürlich diese Räume für Schwestern zu öffnen, auch für Brüder zu öffnen, aber dann auch wieder Räume zu kreieren, die beides miteinander vereint, wo dann auch die Möglichkeit ist, wieder von einem anderen Part gesehen zu werden und gehalten zu werden und dann auch diese Beziehung zum anderen Geschlecht, zu der anderen Energie wieder heilen zu dürfen. Und ist so erfüllend und schön, und das ist das, was wir auch hier in Gaia Bali kreieren wollen und wofür wir Raum halten wollen und wo wir auch mit unserem ersten Bali Retreat, unser Gaia Bali New Earth Immersion, diese Räume für Frauen und Männer kreieren wollen und dort dann auch die zusammenführen wollen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall noch viele mehr mutige Männer, weil es gibt so viele Frauen, die jetzt schon mutig sind, aber wir brauchen noch mehr Männer auf jeden Fall, die auch bereit sind, diesen Weg zu gehen, die sich weich zeigen wollen, die sich in allen Facetten erleben wollen, die sich in ihrer gestärkten Form, aber auch in ihrer Verletzlichkeit und auch vielleicht in ihrer Unzulänglichkeit, in ihrer Schwäche zeigen wollen. Und dafür gehen wir los. Und damit habe ich jetzt, glaube ich, meine Geschichte relativ ausführlich mitgeteilt, aber andererseits vielleicht auch so euch einfach die Möglichkeit gegeben, meinen Weg und meine Facetten zu sehen, wie ich jetzt hierher gekommen bin. Ich bin echt oft auf die Schnauze gefallen und es gab immer wieder Momente, wo ich von null wieder anfangen musste. Aber in mir drin war immer dieser Wunsch nach Wahrheit, nach Wahrhaftigkeit, nach Kenntnis, nach Tiefe, nach Verbindung, nach Heilung, nach Gemeinschaft, nach Erkenntnis zu mir selbst, zu einem selbst, aber auch in der Verbindung in Partnerschaft zu deinen Brüdern, zu deinen Schwestern, zu deinem Partner, zu einer Community, aber auch zu den alten Kulturen, die Weisheit der Kulturen, auch hier die Balinesen, die haben so viel Weisheit, die haben so viel Wissen, so viel Tiefe und so viel Leidenschaft, die einfach auch viel hier einfließt. Wir haben immer Blessings hier. Jeden Tag kommen die Balinesen, die mit uns zusammenarbeiten, um das Land zu blessen, die kleine Opfergaben jeden Tag kreieren. Und die Verbindung einfach zum Land, zur Natur, mit dem Land zu arbeiten, das Land zu heilen, das Land nicht durch Monokultur auszulaugen, sondern die Erde zu bereichern, zu genesen. Und ein Teil von mir immer dieser Wunsch gewesen, so eine ganz ganzheitliche Erfahrung hier zu kreieren, wo wir einerseits uns mit uns selbst verbinden, durch Yoga, durch Atemarbeit, durch Archetypen, durch Meditation, durch Arbeit auch mit der Natur, sich die Weisheit der Natur verbinden und anzuerkennen, dass wir Teil davon sind, dass wir nicht getrennt sind von der Natur, was wir ja auch in der modernen Welt einfach auch durch die Technologie irgendwie immer mehr abgeleckt werden und dadurch immer uns abgetrennt fühlen. Aber die Natur hat so viel Heilung, auch die Verbindung wieder mit natürlichen Räumen. Und das ist auch was, wo ich mich sehr viel mit beschäftige, ist, Wie ist der Wohnraum, in dem wir leben? Wie trägt er dazu bei, dass wir in einer höheren Frequenz leben können, wie wir verbunden mit dem höheren Bewusstsein, mit Gott, mit uns selbst in Einklang sein können, indem wir natürliche Materialien verbinden? Und das ist eben auch ein Wunsch, hier langfristig in Gaia Bali Gebäude zu schaffen, die einerseits inspiriert sind von der Natur, die Luft durchströmt sind, die Licht durchströmt sind, die aber auch aus den Ressourcen sind, die um uns herum wachsen, wie Bambus, wie Lehm, wie Erde. Es gibt wunderschöne Arten, die wir schon lange, die unsere Vorfahren und Ahnen schon lange genutzt haben, mit Naturmaterialien zu bauen, die lebendig sind, die atmen, die mit der Natur, mit den Gezeiten arbeiten und leben und uns dadurch ganz natürlich Kühlung oder Wärme geben können und auch dadurch atmen, mit uns atmen und nicht wie viele, die jetzt in der Moderne zum Beispiel nur noch im Beton mit künstlichen Farben, die nicht atmen lassen, die eine schlechte Luftzirkulation geben, durch Klamotten, die synthetisch sind, die uns aufladen, durch Schuhe, die sich mit der Erde verbunden lassen. Das sind einfach so viele Bereiche, die hier für mich einfließen in dieses Projekt als ganzheitliche Erfahrung, wo du dich als Mensch wieder ganz erfahren kannst auf allen Ebenen und neu erfahren kannst, in einem Erdenstamm, in einem Earth Tribe, in New Earth Tribe, den wir hier in Gaia Bali kreieren.
Lieber Mann da draußen, mögest du durch Raphaels Geschichte selber in dir deine Wege gefunden haben, worauf du die Priorität setzen möchtest, was gerade dich lebendig machen lässt in deinem Leben. Denn es ist nicht immer das, was wir zu glauben scheinen, sondern vielmehr das, wo sich unser Herz öffnet. Und daraus lässt sich hier ganz viel Inspiration finden aus den Worten, die Raphael mit dir geteilt hat. Und Raphael, du hast so viel in deinem Leben erfahren, es hat dich so viel bewegt und am Ende haben dich ein, zwei Orte immer wieder zu sich gezogen und jetzt bist du auf Bali und wer weiß, wo du in Zukunft sein wirst, aber stell dir einmal vor, jetzt gerade sitzt du mit mir gemeinsam auf einer Bühne und du hast deine Lebensgeschichte mit ganz vielen Männern im Publikum geteilt. Was würdest du diesen Männern jetzt noch gerne mit auf den Weg geben, bevor sie dann so gesehen nach Hause gehen und wieder in ihrem Leben die unterschiedlichen Frequenzen reiten?
Was ich euch gerne mitgeben möchte, ist, wir alle haben einen Funken in uns, unsere Seele, unseren Seelenfunken, der uns ganz besondere Gaben mitgegeben hat, der uns eine ganz besondere Mission in diesem Leben mitgegeben hat, uns selbst zu erfahren, Gott durch uns zu erfahren, unsere Geschenke mit unseren Mitmenschen zu teilen. Halt daran fest, egal was die äußeren Umstände gerade sind und wie oft du auf die Schnauze fällst und wie schwierig es für dich sein mag, aber das wird dich am Leben halten und das wird das sein, was am wertvollsten ist, das am Ende das sein wird, was dich immer wieder voranbringen wird. Und vergiss das nicht, lass es nicht los und betäube dich nicht mit all den Ablenkungen, die das moderne Leben heute bringt. Wenn du spürst, da ist etwas in dir, das nach außen getragen werden will, finde Formen, finde Wege, es nach außen zu bringen und finde Rituale, finde Routinen, die dich stärken, die dein Herz stärken, die dein Geist stärken, die dein Nervensystem stärken. Such nach Menschen, die dich sehen, so wie du bist, die dein Licht sehen, die deine Gaben sehen, die dich unterstützen, diese Gaben nach außen zu tragen. Und falls es dich vielleicht sogar nach Bali zieht und du sagst, wow, ich möchte das erleben, was Raphael gerade gesagt hat, das resoniert total, ich suche so ein Tribe, lade ich auch total gerne ein, finde mehr daraus, sprich mit mir, verbinde dich mit mir oder komm direkt zu uns zum Retreat, wenn du sagst, yes, das ist das, was ich gerne machen will. Ansonsten dir nur empfehlen, geh diesen Weg, auch wenn er manchmal schmerzhaft ist, auch wenn er manchmal allein sich einsam fühlen kann und wenn du vielleicht auch viele Dinge aufgeben musst, besonders deine Komfortzone und das sich manchmal verdammt beängstigend anfühlen kann. Aber im Endeffekt hast du nichts zu verlieren, außer diesen Funken. Und wenn du diesen Funken verlierst, dann ist das, glaube ich, das Schlimmste. Deswegen entfache diesen Funken, gib ihm Nahrung, lass ihn größer werden, so dass er eine Flamme wird und vielleicht ein Lauffeuer, mit dem du noch mehr Herzen einfach
Du bist nicht alleine. Du wirst gesehen, du wirst gespürt. Doch dafür benötigt es die Bereitschaft von dir, dir selbst diese Erlaubnis auszusprechen. Und so erlaube dir, dass du dein Leben lebst. Erlaube dir auch im Schmerz die Möglichkeit zu transformieren, ein Geschenk zu finden, woraus du eine höhere Frequenz in deinem Leben verkörperst, sodass das Herz anderer Menschen durch deine Präsenz berührt wird und vor allem, dass du dich selber berühren lässt vom Leben selbst und das Leben so liebst, wie du es möchtest, denn es könnte gut sein, dass dies nicht der Fall ist und davon ist momentan vielleicht schon viel zu erkennen, doch möchtest du so sein wie alle anderen oder möchtest du so sein, wie deine Seele sich ausdrücken möchte. Und so, lieber Mann, hab den Mut, gehe deinen Weg und erlaube dir zu strahlen. Lieber Raphael, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du hier gemeinsam mit uns deine Geschichte geteilt hast. Und ich wünsche dir ein bezauberndes Leben und eine wunderschöne Zeit weiterhin auf Bali.
Dankeschön, mein lieber Bruder. Dankeschön, Robin, für den Raum und dass du ihn so wunderschön gehalten hast und dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, meine Geschichte zu teilen. Und ich hoffe einfach, dass sie ganz viele, besonders von unseren Brüdern, inspiriert für ihre Vision, für ihren Traum, egal wie viele Widrigkeiten oder Herausforderungen sich dir entgegenstellen werden, du dafür losgehst. Und wir brauchen dich, wir brauchen dein Licht, wir brauchen deine Liebe. Wir sind jetzt gerade an einem Punkt der großen Transformation, der großen Veränderung. Und wir sind die Generation, die jetzt entscheiden können, wie sich die Welt in den nächsten Generationen, in den nächsten Jahrzehnten gestalten kann. Und auch dir vielen Dank, Robin, für deine Arbeit, die so wertvoll ist und ich immer als mein Bruder im Herzen habe und ich freue mich, von dir Dinge zu sehen und zu hören. Dankeschön, ich bin sehr, sehr erfüllt und sehr, sehr glücklich. Whoa, whoa, whoa.
Und falls dir das Gespräch mit Raphael gefallen hat, dann teile es doch gerne mit deinen Freunden, um ihnen zu zeigen, dass es so viele unterschiedliche Lebensgeschichten gibt wie Menschen und dass darin oftmals aus dem Schmerz heraus sehr viel entstehen darf, sodass die Version deiner eigenen Authentizität sich mehr ausdrücken kann. Und falls du es noch nicht getan hast und den Awakening Man Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du dies gerne tun, indem du den Podcast auf deiner Streaming-Plattform bewertest und abonnierst. Whoa, whoa, whoa. I- Hey!